Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Zur Predigt hören wir Gottes Wort aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 24, die Verse 44 bis 53. Jesus sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden, und sprach zu ihnen: So steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage, und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren allezeit im Tempel und priesen Gott. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ja, liebe Gemeinde, oder soll ich Sie lieber ansprechen, liebe Außenseiter? Sie gehören heute Morgen tatsächlich zu einer krassen Minderheit. Zu dieser Minderheit, die an diesem Himmelfahrtstage in den Gottesdienst geht. Die meisten nutzen ja diesen Feiertag für die Familie, für Freizeit und für Hobbys. Ja, was soll man sich auch vorstellen unter Himmelfahrt? Als ob wir nicht genügend Probleme auf dieser Erde hätten, um die man sich ja kümmern sollte. Und wenn doch einmal der Himmel in unseren Medien, in der Öffentlichkeit vorkommt, dann hört man eher von Weltraumschrott, der in der Luft irgendwo draußen herumfliegt, oder man hört von schwarzen Löchern, die sogar das Licht in sich aufsaugen können, oder der Mensch ist gerade wieder einmal dabei, irgendwo draußen im Weltall einen Ersatzplaneten zu finden für den Zeitpunkt, wenn er einmal diese Erde ganz zerschunden hat. Ein falsches Denken, liebe Gemeinde, ein falsches Handeln, das geht aber oft auf ein Missverständnis in der Sprache zurück. Wenn wir als Menschen die unterschiedlichen Bedeutungen von Begriffen nicht mehr unterscheiden können. Und deshalb geht es heute in dieser Predigt eben gerade nicht um künftige Mond- oder Mars-Expeditionen, sondern es geht darum, dass der Schöpfer dieser Welt, Gott selbst, in Jesus Christus Mensch geworden ist und nach seinem Leben, seiner Kreuzigung und seiner Auferstehung dann zurückgekehrt ist zu seinem himmlischen Vater. Und von dort aus regieren die beiden nun in Einigkeit, in Einheit mit dem Heiligen Geist. Und zwar auf ihre Weise und auf ihr gestecktes Ziel zu, wie wir nachher in der Predigt noch genauer sehen werden. Damit wir das als Menschen aber überhaupt verstehen können, da müssen wir eben sprachlich zunächst verstehen, was mit Himmel gemeint ist. Himmel ist nämlich nicht gleich Himmel, zumindest nicht in der deutschen Sprache. Die englisch sprechenden Völker haben es hier einfacher. Die haben hier eine Unterscheidung. Sie sprechen von Sky und meinen damit den sichtbaren Himmel, das, was wir mit Augen sehen können, das, was wir mit unserem Verstand erforschen können, Damit sind also gemeint draußen die Wolken, die Sterne, die schwarzen Löcher und was noch alles es draußen für Astronomen zu entdecken gibt. Die andere Bezeichnung für Himmel heißt Heaven. Und das bezeichnet die für unsere Augen unsichtbare Welt Gottes. Wenn wir also heute an Himmelfahrt Jesu Christi feiern, dann erinnern wir uns an den Zeitpunkt, als der Christus, nachdem er gekreuzigt wurde, 40 Tage lang noch bei seinen Jüngern auf der Erde blieb, bevor er sie dann segnete und selbst dann am Himmelfahrtstag 40 Tage nach seiner Auferstehung zurückgekehrt ist in den Heaven, in den Bereich des Reiches Gottes, zu seinem himmlischen Vater zurück. Und dieser Heaven, dieser himmlische Bereich Gottes, der ist mit unserer Geografie nicht zu lokalisieren. Das ist kein Punkt, den wir irgendwo finden können, wenn wir mit einer Rakete hinaus in den Weltraum fliegen. Und das, was Jesus in seiner Abschiedsstunde damals seine Jünger gelehrt hat, womit er vor 2000 Jahren seine Jünger beauftragt hat, was er damals zu dieser Stunde für sie getan hat, das ist auch für uns bis zum heutigen Tage wichtig und maßgebend. Denn Jesus ist ja seit seiner Himmelfahrt nicht einfach nur weg, aus unseren Augen, aus unserem Sinn, wie der Volksmund sagt. Nein, Jesus ist ja zugleich da. Er sitzt zur Rechten Gottes, er regiert über Himmel und Erde. Und zugleich gilt bis zum heutigen Tage seine Verheißung, da wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, auch jetzt heute hier in dieser Kirche, da bin ich mitten unter ihnen. Realisieren wir das, dass Jesus Christus selbst jetzt hier in dieser Stunde unter uns ist und weilt? Und was Jesus seinen Jüngern als letzte Worte damals gesagt hatte, das ist so wie ein Testament, seine Hinterlassenschaft. Und das schauen wir uns jetzt in drei Abschnitten näher an. Erstens heißt es in diesem Predigtabschnitt, es muss alles erfüllt werden. Es muss alles erfüllt werden, liebe Gemeinde, das ist doch einmal eine Ansage. Bei Jesus in dem Wort Gottes, da gibt es kein Herumstochern im Nebel, ob ich irgendwo etwas finden mag. So ist es ja bei den Horoskopen, wo angebliche Wahrsager am Anfang eines Jahres verkünden, was sie meinen, was dann im Laufe der Monate alles geschehen mag, welche Regierung gestürzt wird oder wie die wirtschaftliche Entwicklung in unserem Land sein wird, wer Olympiasieger wird oder wer von der Prominenz in diesem Jahr sterben wird. Alle sinnlose Prognosen, die basieren auf Halbwissen oder Scheinwissen. Aber das Ergebnis, die Wahrheit, die kann man dann erst im Rückblick feststellen. Und dann stellt man fest, dass die allermeisten Vorhersagen eben falsch waren. Dabei hätten rein statistisch bei diesen vielen Entweder-oder-Fragen ja zumindest 50% richtig sein müssen. Hingegen die Rede Jesu, die ist eindeutig, die ist klar und die ist wahr. Er sagt, es muss alles, alles erfüllt werden. Und dann wird hier noch konkretisiert, was mit diesem alles gemeint ist. Es heißt, es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Also alles, was uns im Alten Testament überliefert ist, alles, was im Alten Bund geschrieben steht, alles muss erfüllt werden. Angefangen beim ersten Buch Mose hin bis zum Propheten Maleachi. Manche haben nachgezählt und haben in diesem Alten Testament 300 Verheißungen auf Jesus Christus hingezählt. Über seine Geburt, sein Leben, sein Sterben, seine Auferstehung. Die ganze Geschichte Gottes mit uns Menschen, sein Heilswille, sein Heilshandeln, all das erfüllt sich in diesem Gottes Sohn Jesus Christus. Alles erfüllt sich in ihm, dem Heiland für uns Menschen. Wenn wir das so hören und glauben, dann müsste man ja eigentlich meinen, dass die Menschen damals, als sie Jesus Christus erlebt haben, das mit frohem Herzen angenommen hätten, verstanden hätten, was da geschieht, was wir heute an Weihnachten feiern, an Karfreitag, an Ostern, all die Ereignisse damals, die hätten ja einfach nur große Zustimmung bei der Menschheit finden müssen, wenn sie denn in der Tiefe das verstanden hätten, was im Alten Testament über Christus verheißen ist. Dieser ganze Plan Gottes zur Errettung und Erlösung der Menschen. Und liebe Gemeinde, diese ganze Heilsgeschichte Gottes, die bildet sich bis zum heutigen Tage in unseren Gottesdiensten, in unserer Liturgie ab. Und sie bildet sich nicht nur ab, sondern diese Heilsgeschichte Gottes wird in jedem Gottesdienst von Neuem vergegenwärtigt. So wie Christus jetzt unter uns ist, so handelt er auch jetzt in dieser Stunde an uns und in uns. Und wir bekommen so Anteil am Heil Gottes. Wir dürfen dieses Heil hören, wir dürfen es sehen, wir dürfen es spüren, wir dürfen es schmecken. In unserem Netzwerk Bekennender Christen befinden wir uns ja gerade in einer Predigtreihe über die Liturgie. Ich verweise gerne noch einmal auf meine letzte Predigt, in der ich deutlich gemacht habe, dass diese Liturgie eines Gottesdienstes das Handeln Gottes an uns Menschen ist, das Handeln Gottes an seiner Gemeinde. Gott dient dir im Gottesdienst. Gott dient deinem Leben. Gott dient uns als seine Gemeinde. Und so ist diese Liturgie ein lebendiges Geschehen. Liturgie ist Leben. Es muss alles erfüllt werden. Das wird im Anfangsteil jedes Gottesdienstes auch vorhin bestätigt. Auf diesen alttestamentlichen Psalm, den wir miteinander gebetet haben, da folgt das Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was eine wunderbare Bestätigung des alttestamentlichen Wortes im Psalm. Und danach folgt das Kyrie Eleison. Hierbei wird Christus als Heiland angerufen. Dieses Kyrie, das ist kein Sündenbekenntnis, wie manche meinen, sondern es ist unser Bekenntnis zu Christus, der wahrlich alle seine Verheißungen erfüllt und alle unsere Not gewendet hat. Und so dürfen auch wir uns mit all unserer Not, mit unserem Lebenskummer, unseren Sorgen, wir dürfen uns an ihn wenden. Herr, erbarme dich. Und dieses Herr, erbarme dich ist zugleich eine Absage an alle fremden Götter, an alle Götzen, an alle menschlichen Herren dieser Welt. Wie im Buch der Offenbarung geschrieben steht, wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen, denn du allein bist heilig. Und auf diese beiden ersten Gesänge folgt dann das Gloria in Excelsis. Das ist, liebe Gemeinde, der Lobgesang der himmlischen Heerscharen, der Lobgesang der Engel Gottes, wie er auch bei der Geburt des Heilands erklungen ist. Lukas 2, Vers 14 heißt es, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und das nehmen wir auf, wenn wir singen, allein Gott in der Höhe sei er und Dank für seine Gnade. Und wir singen das zu der gottesdienstlichen Stunde, in der Jesus Christus wahrlich unter uns gegenwärtig ist. Er ist da in seinem Wort und in seinem Sakrament. Es muss wahrlich alles erfüllt werden. Und das gilt ja selbstverständlich nicht nur für die alttestamentlichen Verheißungen. Das gilt ja auch in gleicher Weise für das, was uns Gott im Neuen Testament mitgegeben hat. Diese neutestamentlichen Verheißungen zeigen uns, dass wir als Menschen in einem endzeitlichen Horizont leben. Im Neuen Testament hat uns Gott genau gesagt, was alles geschehen wird, wie sein Heilsplan weitergeht und zu Ende geführt wird. Und da heißt es, dass Himmel und Erde vergehen werden. Da heißt es, dass Christus am Ende der Zeit ein zweites Mal sichtbar auf diese Welt herabkommen wird. Und dann werden alle, die in Christus bereits gestorben sind, und alle Christen, Menschen, die die Wiederkunft Jesu erleben, die werden dann gemeinsam in den Himmel entrückt werden. Und danach werden sich alle Geschehnisse, alles, was im Buch der Offenbarung verheißen ist, alles wird sich erfüllen, Stück für Stück. Christus wird dann Gericht halten über Satan und über die Mächte der Finsternis und alle übrig gebliebenen Menschen. Und am Ende wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Und dann werden wir den himmlischen Thron Gottes sehen, das neue Jerusalem. Alles ist aufgerichtet, alles ist vollendet am Ende der Zeit. Und liebe Gemeinde, diese geöffnete Schrift, das heilige Wort Gottes in der Bibel, das gibt uns die Klarheit über all diese Zusammenhänge, über das ganze Heilshandeln Gottes, angefangen bei der Schöpfung bis hin zur Vollendung. Lest dieses Wort Gottes. Lest es Tag für Tag und immer wieder. So bekommt ihr Vertrauen in diese Schrift. Ihr bekommt so Vertrauen auf Jesus Christus. Ihr bekommt die Erkenntnis und die Gewissheit des Glaubens. So wie in Hebräer 11, Vers 1 geschrieben steht. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also auch wenn wir Jesus mit unseren Augen jetzt nicht mehr sehen können, es gibt keinerlei Zweifel, dass alles so ist, wie es geschrieben steht, dass Christus jetzt schon im Himmel ist und regiert, dass er wiederkommen wird, alles vollenden wird. Das ist die Glaubensgewissheit, die wir durch das Lesen und Buchstabieren des Wortes Gottes durch den Heiligen Geist geschenkt bekommen. Und ich komme jetzt zum zweiten Punkt. Jesus eröffnete ihnen, also seinen Jüngern, das Verständnis. Jesus redet und handelt ja in der Vollmacht seines himmlischen Vaters. Hebräer 1 heißt es, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vieler Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Und an dieser Stelle können und müssen wir nun fragen, was ist das Wichtigste? Was ist das Entscheidende an diesem Evangelium Jesu Christi? Und Jesus erklärt seinen Jüngern dann alles, wozu er gelitten hat, wozu er gestorben ist, was seine Auferstehung von den Toten bedeutet und dass eben nun bitteschön allen Menschen weltweit gepredigt wird, dass sie Buße tun sollen, dass sie also umkehren sollen von eigenen falschen menschlichen Wegen und ihr Leben hinwenden sollen zum lebendigen Herrn und Heiland. Weil allein in Jesus Christus, der für uns auf Golgatha gestorben ist, bekommen wir Vergebung, bekommen wir Versöhnung mit dem himmlischen Vater, finden wir wieder Frieden als Menschen mit unserem Schöpfer. Allein in Jesus Christus bekommen wir unsere Sünden reingewaschen und werden wieder so vor Gott gestellt, dass wir einmal Eingang finden können in diesen Heaven, in das Reich Gottes. Es ist wahr, so wird ja immer häufig heutzutage gesagt, alle Menschen sind Geschöpfe Gottes. Ja, das ist wahr. Aber alle Geschöpfe haben auch ihre Zugehörigkeit zum Himmel verloren, lesen Sie Römer 1 bis 3. Und nur wer neu geboren wird aus Wasser und Geist, nur der ist ein Kind Gottes. Und nur ein Kind Gottes findet Eingang in den Himmel. Und deshalb, liebe Gemeinde, ist unsere persönliche Beziehung zu Jesus Christus so wichtig. So wichtig wie die Beziehung eines kleinen Kindes zu seinem Vater. Wir brauchen Jesus Christus, um Frieden mit unserem Schöpfer zu haben. Diese Beziehung zu Jesus Christus ist das Entscheidende für unser Leben. Und genau hier, liebe Gemeinde, liegt auch der Unterschied zu allem Humanismus, der bei uns in den Gesellschaften wieder so gerade emporkommt, in Mode kommt. Ja, Humanismus klingt gut in unseren Ohren. Ich selbst war auf einem humanistischen Gymnasium. Das hat in früheren Zeiten zumindest noch einen Rang und Namen gehabt in den Ohren. Ich weiß, von was ich rede. Humanismus, das gilt in unseren Ohren, das wird verbunden mit Bildung, mit etwas Gutem, mit etwas Schönem. Alles soll menschlich sein. Das gilt so zugewandt, das klingt so lieb, das klingt so warm, das klingt so gebildet. Beim Humanismus geschieht alles im Namen des Menschen und für den Menschen. Und genau da liegt nun das Problem. Im Zentrum ist eben nicht mehr Christus und der Himmel, sondern beim Humanismus ist im Zentrum der Mensch und die Erde. Der Humanismus und das Gutmenschentum gehen davon aus, dass jeder Mensch einen guten Kern hat und mit richtiger, guter, vollkommener Erziehung kann man etwas Anständiges aus den Menschen machen. Gott aber, er sieht das Herz des Menschen. Erstes Buch Mose, Kapitel 8. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Der Mensch wird also allein dadurch vollkommen, dass er darauf vertraut, dass Christus alles für ihn getan hat, dass der Heilige Geist ihm ein neues Herz, einen neuen Sinn schenkt, dass wir durch den Heiligen Geist dieses Heil Gottes, das er uns erworben hat, für uns annehmen. Es hilft also nicht, uns selbst als Menschen ausstrecken zu wollen, verbessern zu wollen, selbst irgendwie versuchen, in den Himmel zu kommen. Das schafft kein Mensch. Es geht darum, uns zu öffnen für das Geschenk Gottes, für seine Gnade, für all die Verheißungen, die auch mir gelten, dir und mir, und das einfach wahr werden zu lassen, indem wir uns öffnen für Jesus Christus. Und das ist eben der Unterschied zu allem Humanismus. Das ist etwas ganz anderes. Der Humanismus rückt eben Christus weg aus unserem Zentrum, und viele, die humanistisch denken, wollen Gott gar ganz abschaffen. Die Religionen sind denen ein Dorn im Auge. Und so wird der Mensch immer mehr in unserer Gesellschaft in den Mittelpunkt gestellt und gerückt. Ja, der Mensch, man kann sagen, er wird schon vergötzt. Der englische Philosoph Thomas Hobbes hat einmal geschrieben, der Mensch ist des Menschen Wolf. Wenn schon ein Philosoph zu dieser Erkenntnis kommt, dass der Mensch, wenn er sich selbst in den Mittelpunkt rückt, sich nichts Gutes tut, dass er dem anderen Menschen sein Menschsein anfängt zu bestreiten, weil der Mensch dann eben immer nur von sich aus denkt, von seinem eigenen Ego und selbst die Ellenbogen ausfährt, um all das zu bekommen, was er selbst hat. Der Mensch, der auf sich selbst zurückgeworfen ist, der handelt eben nur nach seinen eigenen Gedanken und nach seinen eigenen Maßstäben. Ich steht dann im Vordergrund. Und all die Menschen, die einem solchen Menschen dann im Wege stehen, die nicht in seine eigenen Maßstäbe hineinpassen, die also unserer Selbstverwirklichung des Ichs im Wege stehen, diese Menschen müssen dann eben bekämpft werden, also gefressen werden. Der Mensch ist des Menschen Wolf. Und die Diktaturen, die wir erlebt haben, seien es die Nazis gewesen, die DDR, der Kommunismus, aber auch viele Atheisten heutzutage, die berufen sich immer wieder auf das Menschliche ihres Konzeptes, auf den Humanismus und wollen den Menschen besser machen, vervollkommnen. Aber was haben sie angerichtet? Millionen, Abermillionen wurden getötet im Namen des Menschen und der Menschlichkeit unterdrückt, gefoltert und getötet. Und auch heutzutage in unseren Ländern ist es nicht besser. Im 21. Jahrhundert, wo wir ja meinen, wir wären so etwas wie das Absolute der Geschichte, der Mensch wäre jetzt so endlich so an seinem Zielpunkt angekommen, wir hätten genug Weisheit. Was geschieht in unserem 21. Jahrhundert? Da hat der Mensch angefangen, in Laboren Embryonen zu züchten. Und dann wird ein Teil davon ausgewählt, ein Teil verworfen. Ein Teil wird eingepflanzt in einen Mutterleib, ein restlicher Teil landet in der Tonne. Und auch Embryonen, die bereits im Mutterleib sind, werden jetzt immer mehr durch medizinische Verfahren selektiert. Dann schaut man in den Mutterleib rein und meint, erkennen zu können, welcher Mensch das Recht und den Wert hat, leben zu dürfen oder nicht leben zu dürfen. Und so werden im Mutterleib Menschenkinder abgetrieben. Kinder, wo die Menschheit meint, sie passen nicht zu und sie müssen weg. Und das ist nicht nur bei den kleinsten Menschenwesen so, das ist auch bei unseren altgewordenen Menschen wieder so. Altgewordene Menschen, kranke Menschen, die nicht passen, die werden häufiger, immer häufiger zum Problem unserer Gesellschaft. Und so sollen inzwischen Ärzte diesen Menschen künftig helfen, sich selbst das Leben zu nehmen. Das wird alles humanistisch schön dargestellt. Man tut den Menschen ja etwas Gutes, sie müssen nicht mehr so viel leiden und so weiter. Sie kennen das alles. Alles im Namen des Humanismus. Der Mensch ist des Menschen Wolf, wenn er selbst im Zentrum steht, wenn er Christus weggerückt hat aus der Mitte. Wenn der Mensch, wenn die Menschheit den Bezug zu Gott, den Bezug nach oben, den Bezug in den Heaven verliert, liebe Gemeinde, dann wird der Mensch zum Spielball all dieser evolutionären Kräfte, dann wird der Mensch wahrlich auf dem Altar der Menschlichkeit geopfert. Das ist der Zustand der Menschheit von Sündenfall angefangen bis zum heutigen Tag. Und da sind wir kein Deut besser als Adam und Eva. Und deshalb, weil das alles so schrecklich grausam ist, weil dieser Zustand so ist, wie er ist, deshalb erklärt ja Jesus seinen Jüngern so genau, warum er auf diese Welt gekommen ist, warum er gelebt hat, warum er gestorben ist, warum er auferstanden ist und was das alles für uns bedeutet. Und dass bitteschön gepredigt wird, dass die Menschen Buße tun sollen und umkehren von ihrem bisherigen Lebensweg. Es ist also für die Menschheit, für uns immer wieder wichtig, dass wir auch in unseren menschlichen Spiegel hineinschauen. Wer die Höllenfahrt der menschlichen Selbsterkenntnis nicht durchlitten hat, der wird auch die Himmelfahrt nicht erleben können. Wir müssen uns dem Blick ins Menschsein aussetzen, um erkennen zu können, wozu Christus gekommen ist und was er uns verheißen hat und wohin er uns führen will. Ich komme zum dritten und letzten Punkt. Ihr seid dafür Zeugen. Ja, liebe Glaubensgeschwister, diese Zeit zwischen der Himmelfahrt Jesu und dem Wiederkommen des Herrn am Ende der Zeit, das ist die Zeit der Gemeinde, die Zeit der Verkündigung und Ausbreitung des Evangeliums. Es ist die Zeit der Kirche und der Mission, die Zeit, in der die Zeugen Jesu Christi am Werke sind. Und ein Zeuge, was ist ein Zeuge? Ein Zeuge steht für die Wahrheit eines Geschehens ein. Zeugen haben etwas zu berichten. Sie berichten, was sie selbst gesehen, gehört, erfahren haben in ihrem eigenen Leben. Und die Kirche Jesu Christi, sie lebt davon, dass zu allen Zeiten Menschen bereit waren und bis zum heutigen Tage bereit sind, von dem zu reden und dafür einzutreten, was Gott für uns getan hat. Wir reden deshalb von der Versöhnung, die Christus am Kreuz von Golgatha erwirkt hat. Wir reden von der Vergebung aller Sünden, die Not und die Schuld eines Menschen mag noch so groß sein, wir dürfen ihm die Vergebung verheißen. Wo gibt es dies auf dieser Welt? Das ist unser Auftrag. Und wir dürfen weiter davon reden, dass es eine Gemeinschaft gibt, die Christus stiftet, eine Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater und unter uns allen. Das ist Gemeinde, Gemeinschaft untereinander, Gemeinschaft von Sündern, denen ihre Sünde vergeben ist, die den Zuspruch bekommen haben, zum Himmel zu gehören, die jetzt schon im Frieden und in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott sind und leben. Das ist doch etwas Wunderbares für diese Welt. Und durch Wort, durch unsere Worte, durch unsere Taten sollen wir glaubwürdige Zeugen sein, die immer wieder auf unseren Herrn und Heiland Jesus Christus hinweisen. Unser Auftrag also, liebe Glaubensgeschwister, unser Auftrag als Gemeinde ist also nicht einfach noch mal kurz die Welt zu retten, wie Tim Bensko in einem seiner Lieder gesungen hat, sondern unser Auftrag ist, die Menschen zu retten. Das ist der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, die Menschen mit dem Evangelium, mit der frohen Botschaft zu retten. Wenn hingegen die evangelische und katholische Kirche in ökumenischer Einheit gerade zuletzt ein neues Programm veröffentlicht hat mit dem Titel Trendsetter Weltretter, so verpassen sie eigentlich ihren eigentlichen Auftrag. Das ist ungefähr so wie früher beim Deutschaufsatz, wenn man den zurückbekommen hat und drunter steht, Thema verfehlt, Note 6. Unsere Aufgabe ist nicht, die Welt zu retten, sondern Menschen zu retten. Ich sage es deutlich, als Christen sind wir auch mit Herzen dabei, die Umwelt, die Schöpfung Gottes zu schützen. Ich rede hier nicht gegen Umweltschutz oder gar darum, dass es uns egal sein kann, wie wir mit diesem Planeten umgehen. Wir haben den Auftrag, diese Schöpfung zu bewahren. Aber was für eine Hybris, was eine menschliche Hochmütigkeit ist es, wenn wir meinen, wir könnten das Klima, ja, die ganze Welt könnten wir Menschen retten. Hier liegt etwas im Argen und das passiert eben, wenn der Mensch mit seinem Denken sich in den Mittelpunkt stellt und Christus aus der Mitte weggerückt ist. Wenn die Verheißungen für die Endzeit nicht mehr gelesen und nicht mehr geglaubt werden. Also, liebe Glaubensgeschwister, damit wir das Thema nicht verfehlen, damit wir den Auftrag des Christus an uns, an seine Gemeinde nicht verfehlen, müssen wir treu an Bibel und Bekenntnis festhalten. Und das macht mich traurig an diesem Punkt, sehr traurig und betroffen. Denn wie passen dazu die letzten Beschlüsse wieder unserer Landeskirche? Spätestens seit der Synode letzte Woche gerade ist unsere Kirche in der Pfalz die erste, die kein verbindliches Bekenntnis mehr hat. Selbst das Apostolikum, das apostolische Glaubensbekenntnis, hat seinen verbindlichen Status verloren. Und was heißt das? Damit kann eben jeder die Heilige Schrift jetzt selbst so auslegen, wie es ihm selbst in den Sinn kommt, wie er sie selbst mit seinem menschlichen Verstand versteht. Und wohin das führt, wurde dann auf dieser Synode ganz augenscheinlich der nächste Tagesordnungspunkt. Da hat unsere Synode einstimmig beschlossen, die Trauung homosexueller Partnerschaften. Der Mensch stellt sich über das Wort Gottes, der Mensch stellt sich über die Wirkungen des Heiligen Geistes in den Bekenntnissen. Und wenn so etwas geschieht, dann folgt immer wieder Gericht und Tod. Unser Auftrag ist es, Menschen zu retten, das Evangelium in die Welt zu tragen. Und dazu hat Jesus am Ende seinen Jüngern den Heiligen Geist verheißen. Er sagt, und siehe, ich will euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit der Kraft aus der Höhe. Überall dort, wo wir für uns persönlich die Bibel aufschlagen, wo wir uns als Gemeinde zum Gottesdienst versammeln, wo wir am Tisch des Herrn Brot und Wein empfangen, Leib und Blut Christi, überall dort sind wir an diese Kraftquelle Gottes angeschlossen. Der Heilige Geist, er wirkt durch das Wort Gottes. Er stellt sich niemals gegen ein Wort der Schrift. Hier können Sie auch deutlich immer erkennen, wo Verführer am Werke sind, wo Menschen meinen, sie hätten vom Heiligen Geist dies und jenes bekommen. Wenn es gegen die Schrift steht, ist es nicht vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat immer auf das Wort Gottes hinzuweisen, uns Jesus lieb zu machen, das Wort Gottes lieb zu machen. Er stellt sich nicht gegen das, was uns in der Schrift gegeben ist. Hier können wir klar die Geister unterscheiden. Und Christus sitzt zur Rechten Gottes, er regiert. Und ich gebe zu, das fällt uns manchmal schwer zu verstehen und anzunehmen, wie viel leiden wir gerade als Christen an dieser Welt. Wie viele Christen müssen an ihrem eigenen Leib leiden, weil die Welt so ist, wie sie ist, weil Menschen zum Wolf des Menschen werden? Manchmal verstehen wir nicht, wie passt das zusammen, Gott sitzt im Regiment und wie viel Leid und Elend geschieht in dieser Welt. Aber durch die Schrift bekommen wir Glaubensgewissheit, dass es gilt, dass Jesus bereits im Regiment sitzt und nichts passiert, was er nicht wahrnimmt und zulässt. Er hat seinen Plan mit uns Menschen, er regiert, auch wenn wir manchmal nicht alles verstehen. Und manchmal ist es besonders schwierig, wenn wir merken, wie sehr die Mächte der Finsternis noch am Wirken sind. Sie haben noch eine kleine Zeit. Da ist diesen Mächten der Finsternis, da ist Satan noch Raum gegeben, in dieser Welt zu wirken. Aber die Schrift sagt uns auch, dass es eine begrenzte Zeit ist und dass am Ende der Satan und alle seine Heerscharen gerichtet werden. Auf Golgatha ist ihnen schon der Garaus gemacht worden. Das sind die letzten Zuckungen, die passieren. Und diese Zuckungen werden noch zunehmen. Der Satan wird die Gemeinde Christi noch stärker bedrängen in der Endzeit. Das ist alles geschrieben im Buch der Offenbarung. Aber verlieren wir nicht unseren Mut, verlieren wir nicht unser Vertrauen, verlieren wir nicht unsere Glaubensgewissheit, dass der Sieg längst entschieden ist. Christus ist der Sieger von Golgatha und er ist auch der Sieger in Ewigkeit. Er sitzt im Himmel und er regiert. Und er hat seinen Jüngern und uns den Auftrag gegeben, alle Menschen dieses Evangelium zu verkündigen. Und er hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Das ist doch ein wunderbarer Auftrag. Weil Christus der Sieger ist über Sünde, Tod und Teufel, können wir getrost hingehen und den Menschen von diesem Evangelium und diesem Sieg verkündigen. Und wie geht es dann weiter in unserem Abschnitt? Und Jesus segnete sie, er segnete seine Jünger und fuhr gen Himmel. Und er erfüllte sie mit großer Freude. Das war keine Trauerstunde damals bei Himmelfahrt. Die Jünger hatten erkannt, um was es geht in der Schrift. Die hatten erkannt, wer Jesus Christus wirklich ist. Und deshalb haben sie mit Freude Jesus ziehen lassen. Und sie beteten ihn an und sie lobten und priesen Gott. Dieser Lobpreis der Jünger kommt aus der Anbetung Gottes heraus. Lobpreis, liebe Gemeinde, ist die Anschauung des dreieinigen Gottes. Lobpreis ist das Anschauen der Schönheit seiner Heiligkeit. Ihn, den lebendigen Gott, verherrlichen wir. Ihn lobpreisen wir. Ihn rühmen wir für alles, was er ist und für uns getan hat. Unser Lobpreis ist die Antwort auf Gottes Wort und Gottes Handeln an uns. Und deshalb passen Lobpreislieder im Gottesdienst vor allem als Antwort auf die Schriftlesung, als Antwort auf die Predigt oder auch als Antwort auf den Psalm, den wir vorhin miteinander gebetet haben. Lobpreis ist unsere Antwort auf Gottes Handeln, Reden und Wirken. Es geht also im Lobpreis um unsere Beziehung zu Gott. Diese Beziehung müssen aber nicht wir erst herstellen, das können wir gar nicht, sondern diese Beziehung hat angefangen, weil Gott sich uns gezeigt hat, weil Gott sich uns offenbart hat. Und wir können darauf antworten. Und deshalb können und müssen wir nicht Gott erst groß machen im Lobpreis, sondern Gott ist längst der Große, der Allmächtige von Ewigkeit zu Ewigkeit, den wir anbeten dürfen. Wir müssen uns im Lobpreis auch nicht als Menschen zu Gott emporheben oder ausstrecken, sondern Gott ist ja gerade zu uns herabgekommen. Er ist Mensch geworden. Er ist für uns nahbar und sichtbar geworden. Er ist mitten unter uns. Und wir können Gott nirgends näher sein, als im Lesen und Hören seines Wortes in der Schrift und bei der Feier des heiligen Abendmahls. Gott ist gegenwärtig, liebe Gemeinde, jetzt auch hier in diesem Gottesdienst. Und noch ein Wort zum Lobpreis. Das Entscheidende dabei ist auch nicht mein emotionales Ergriffensein, auch wenn uns das auf der Seele so oft gut tut. Das Entscheidende beim Lobpreis ist doch die Verehrung Gottes, die Verkündigung seines Namens. Und beim Lobpreis ist auch ganz wichtig, was wir da singen und bekennen. Ein Lobpreis, der gewisse Themen ausklammert, nämlich oft die Themen Sünde, Gericht, Kreuz, Taufe, Abendmahl. Ein solcher Lobpreis geht am Entscheidenden vorbei. Er geht am Zentrum vorbei. Lobpreis, das ist auch nicht ein Einstimmen in ein Bewusstseins- oder Gefühlszustand von uns Menschen. Wir müssen und sollen nicht 25 Mal denselben Vers immer wieder singen, bis wir ihn irgendwie verinnerlicht haben. Lobpreis ist doch kein mantraartiges Heruntersingen von Liedern, die uns in einen meditativen Zustand versetzen sollen. Nein, die Quelle von echtem Lobpreis ist nicht unser Gefühl, nicht unser Mund, nicht unser Herz, das ja böse ist von Jugend auf, wie wir gehört haben. Nein, die Quelle von echtem Lobpreis ist das Wort Gottes und der Heilige Geist. Und um dieses Wort Gottes und den Heiligen Geist hören zu können, dazu brauchen wir eine gewisse Stille. Das gilt nicht nur für die Lautstärke, das gilt auch für einen Rhythmus, für eine Melodie. Und Schlagzeug finde ich da eher kontraproduktiv. Ebenso das Anfangen von Klatschen. Jesus, ist er wirklich ein Popstar? Auch Beifall für Menschen in einem Gottesdienst, auch für gute Darbietungen in einem Gottesdienst, halte ich für völlig unangemessen. Und deshalb, wir sprechen ja sogar von einer Generation Lobpreis, die nachwächst in unseren Gemeinden. Das ist auf der einen Seite etwas Wunderbares, weil da eine wunderbare Sehnsucht nach dem Wort Gottes, nach Jesus Christus vorhanden ist. Wir müssen aber gerade auch den jungen Menschen helfen, den Weg zu finden, am Wort Gottes dran zu bleiben und nicht wegzuschwirren, nicht abzuweichen. Ich habe mir einmal die Mühe gemacht, eine ganz aktuelle Lobpreis-CD mit dem Titel Höher, den die ICF-Gemeinden gerade herausgegeben haben, einmal zu analysieren. 10 Liedtexte herausgedruckt und einmal geschaut, von was wir da gesungen oder nicht gesungen. Und es macht mich schon betroffen, wenn ich merke, da findet eine klare Themenverschiebung statt. Da wird das Zentrum aus der Mitte gerückt. Zugegeben, oberflächlich gesungen, oberflächlich gelesen, klingt alles christlich und schön. Aber das Zentrum kommt kaum mehr vor. Und man muss dann tatsächlich fragen, ob da nicht eine falsche Lehre durch diese Lieder besungen wird. Und manche dieser Lieder haben auch schon Eingang in die Feiert-Jesu-Lieder-Bücher gefunden. 2 Lieder haben wir vorhin aus dieser Buchreihe gesungen. Das Ganze ist aber nicht eine Frage von neuem und altem Liedgut. Nicht, dass wir meinen, es gibt keine guten neuen Lieder. Die gibt es sehr wohl und die singen wir auch. Aber wir müssen auswählen. Wir müssen genau uns die Texte anschauen. Lieder sind kein Beiwerk, sondern Lieder haben sich am Wort Gottes zu orientieren. Und deshalb sind auch die alten Kirchengesangbücher nicht per se nur das gute Singgut, das Einzige, was gelten kann. Auch in unserem Kirchengesangbuch gibt es eine Reihe von Liedern, die würde ich keiner Gemeinde zumuten wollen, singen zu müssen. Es gilt also, wie Paulus sagt, prüfet alles, aber das Gute behaltet. Damit wir mit unserem Gesang wahrlich Gott loben, dass wir mit unserem Gesang auf Gott antworten, dass wir ein wahrhaftes Lobopfer darbringen durch das, was wir tun im Gottesdienst. Es geht eben nicht um unseren Willen, unser Wohlfühlen, unseren Lebensstil, unsere Bedürfnisse, sondern es geht darum, was der Apostel Paulus schreibt in Römer 12, Vers 2. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Da sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. So sei es. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.